Und die AfD hat im Wahlkampf den Wendebegriff neu besetzen wollen. Zitate wären da: vollende die Wende und friedliche Revolution mit dem Stimmzettel. Wie glaubhaft sind solche Sprüche von westdeutschen AfD-Politikern gegenüber ostdeutschen Wählern?
Ja, ich meine, das ist ja nun zunächst erst einmal nichts anderes als sozusagen in Wahlkampfmodus, in dem die AfD dort sich befindet. Und dieses Thema Wende und Umbruchzeit in der DDR aufzugreifen, ist jetzt nicht so ungeschickt, weil es jedenfalls bei der mittleren und älteren Generation in Ostdeutschland oben aufliegt, zeitgeschichtlich 30 Jahre nach dem Jahr 1989, ist das Thema sehr präsent. Ebenso präsent ist gerade jedenfalls so eine Art ostdeutsche Selbstverständnisdiskussion. Da muss man jetzt mal schauen, wie lange die anhält. Es kann auch sein, dass diese Ostdeutschland-Diskussion, die ja auch sehr stark von westdeutschen Medien geführt wird, dass die mit dem Ende der Jubiläen dann Anfang November dann auch wieder abebbt. Aber erstmal ist das, glaube ich, ein ganz geschickter Zugriff auf ein Wahlkampfthema, das jenseits der Thematik von Flüchtlingen und so weiter steht. Und die AfD schafft damit einen Assoziationsraum, in dem sich viele Leute wiederfinden können, ohne dass sie zugleich feste inhaltliche Vorgaben macht. Denn was unter dieser Vollendung der Wende zu verstehen ist, was mit dem angestrebten Systemumbruch zu verstehen ist, das bleibt ja relativ diffus. Dass das eine antiliberale Stoßrichtung hat, das ist das eine, aber die Inhalte sind relativ diffus. Und das heißt, das ist, glaube ich, bei der potenziellen Wählerschaft der AfD durchaus anschlussfähig.
Du hast ja schon angesprochen, dass die Umbrüche nach der Wende jetzt durch das Jubiläum, das so thematisiert wird. Es hat ja schon in der jüngsten Vergangenheit haben die Diskussionen begonnen. Es wurden auch mehrere Bücher dazu veröffentlicht zum Thema Ostintegration. Gibt es noch andere Gründe, warum dieses Thema jetzt interessant wird und von der AfD besetzt werden kann, abgesehen von dem zeitlichen Jubiläum?
Naja, ich glaube, wir sind jetzt eben einfach 30 Jahre nach der friedlichen Revolution, sind wir ja auch an einem generationellen Umbruchpunkt. Die Generation derer, die den Umbruch in der DDR gestaltet und getragen haben, werden jetzt sozusagen pensioniert oder treten aus dem aktiven Berufsleben heraus. Und jetzt gibt es nochmal eine andere generationelle Konstellation, auch in der Diskussion um die Frage, wie hat man die DDR-Zeit, aber vielleicht auch noch sehr viel wichtiger, wie hat man die Phase der Systemtransformation erlebt? Und diese Debatte dringt jetzt wirklich mit Macht an die Oberfläche, so sehr sogar, dass man den Eindruck hat, es wird sozusagen so ein kausaler Nexus gebaut zwischen der Frage der Rolle der Treuhand und dem heutigen Wählen der AfD. Das ist natürlich genauso blödsinnig wie diese Kulturalisierung und Ethnisierung der Ostdeutschland-Debatte. Das ist so ein bisschen eine Gefahr da drin, dass das einen regressiven Charakter hat. Also so ist er der Ossi auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben mit so kulturalistischen und ethnologischen Typologien gearbeitet wird. Ich würde sehr viel stärker die Frage in den Fokus nehmen, wie hat sich und warum eine bestimmte politische Kultur entwickelt. Vieles davon, was jetzt beklagt wird, was im Zuge der Wiedervereinigung, im Prozess der Wiedervereinigung, der Transformation der ostdeutschen Gesellschaft schiefgelaufen sei oder auch schiefgelaufen ist, ist von den Leuten damals so gewollt worden. Also die schnelle Wiedervereinigung, die schnelle Einführung des Westgeldes, das waren ja sozusagen keine fremdbestimmten Prozesse, sondern es gab eine Mehrheit der Ostdeutschen, die das gewählt und gewollt hat und die sozusagen in gewisser Weise jetzt 30 Jahre danach nochmal darauf blicken und sich fragen, vielleicht ist das auch so ein Selbstbefragungsprozess, was ist da passiert und war das Richtige? Und dann hat man einen politischen Akteur, der dieses Gefühl der, und das ist ja vielleicht auch erstmal eine Emotion, der dieses Gefühl der kulturellen Entfremdung ausbeutet. Das kann man einfach konstatieren, ohne das zugleich sozusagen moralisch zu verurteilen, weil dass die AfD sich dieses Themas annimmt, das gelingt natürlich nur, weil es offenkundig auf der Straße liegt, weil andere gesellschaftliche Akteure und Gruppen das Thema lange nicht aufgegriffen haben. Man nicht besetzt haben, auch nicht mit Politikangeboten besetzt haben. Und jetzt ist eben sozusagen die zeitgeschichtliche Konstellation da und es gibt das Bedürfnis, darüber zu reden. Und insofern gibt es so einen Wechselwirkungsmechanismus zwischen der medialen Thematisierung auf der einen Seite und dem Erinnern der Menschen auf der anderen Seite. Also das geflügelte Wort dazu ist ja immer, wenn man sich bei Pegida und bei AfD-Demonstrationen umhört, die Legitimation zu sagen, ich bin schon 89 auf der Straße gewesen, jetzt bin ich wieder auf der Straße. Also eine Parallelisierung oder eine Form der Vergegenwärtigung der Ereignisse 1989. Und da spielt es nicht so wirklich eine Rolle, ob die Leute wirklich 89 auf der Straße gewesen sind. Wir wissen ja aus der sozialwissenschaftlichen Forschung, dass das immer eine Minderheit von Menschen in der DDR und im Osten waren, die diesen Umbruch getragen haben, die auf die Straße gegangen sind, selbst zu Hochzeiten. Das heißt, es ist eine Form der politischen Selbstlegitimation, sich sozusagen in dieses Erbe zu stellen oder in diese Reihe zu stellen. Und das muss man versuchen, analytisch auseinanderzuhalten. Also das eine ist die realen Geschehnisse in der DDR-Zeit und in der Transformationsphase der ostdeutschen Gesellschaft in den 1990er Jahren auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben genau diese sozusagen politische Thematisierung in der im jetzigen Jubiläums- und Wahlkampfjahr.
Du hast ja jetzt angesprochen, dass das so eine Aufarbeitung der eigenen Wendegeschichte und auch der Wünsche, die damals sich in politische Forderungen umgesetzt haben, ist. Und jetzt ist aber in der Debatte wird oft eine Integration der Ostdeutschen quasi in die bundesdeutsche Gesellschaft gefordert. Unter anderem tut es oder reißt es die sächsische Integrationsministerin an mit dem Titel von ihrem Buch Integriert doch erstmal uns. Wie stehst du zu so einer Forderung?
Das ist, glaube ich, eine zweischneidige Geschichte. Also auf der einen Seite ist es natürlich zweifelsohne so, dass in der politischen Kultur und in der Gesellschaftspolitik der Bundesrepublik Deutschland westdeutsche Deutungsmuster dominant sind. Und das hat ja auch vielfältige historische Ursachen, über die wiederum ja gerade intensiv diskutiert wird. Was ich nur für fatal halte, ist eine Situation, in der ein Ostdeutschland-Diskurs entsteht, in dem die Ostdeutschen so etwas in so einem Muster erscheinen, als seien sie Opfer eines rassistischen Abwertungsdiskurses. Ich spitze das jetzt mal bewusst zu. Es gibt ja so eine wissenschaftliche Debatte, die so ein bisschen in diese Richtung geht. Also zu sagen, hier würden in Bezug auf Ostdeutschland die gleichen Mechanismen greifen wie im Umgang mit Migrantinnen und Migranten in der Mehrheitsgesellschaft. Ich glaube, dass das nicht stimmt, weil Rassismus eine eigene Kategorie ist. Und ich glaube auf der anderen Seite, dass uns sozusagen die Ethnisierung der Ostdeutschen oder die Ethnisierung der Sachsen oder die Ethnisierung oder Kulturalisierung sozusagen der historischen zeitgeschichtlichen Besonderheiten, die auf dem Gebiet der ehemaligen DDR anzutreffen sind, überhaupt nicht weiterhilft. Wir sehen sowohl, was die Wahlergebnisse angeht der AfD, als auch in Bezug auf die gesellschaftspolitische Entwicklung in Ostdeutschland, dass es den Osten nicht gibt. Ja? Den Osten gibt es nicht, sondern es gibt verschiedene Regionen, es gibt relative Metropolen, es gibt Bevölkerungswanderungen, es gibt die Abwanderung nach Westen, es gibt sozusagen in Milieugefälle zwischen Großstädten wie Jena und Leipzig, in denen postmaterialistische Milieus dominieren. Wir haben auf der anderen Seite ländliche, mittelstädtische und kleinstädtische Regionen, in denen andere Milieus dominieren. Also kurz gesagt, die Situation in Ostdeutschland stellt sich sehr viel differenzierter dar, als sie in dem gegenwärtigen medialen Bild manchmal klischeehaft aufgeladen wird. Und für die Analyse und des Verständnisses des Wahlergebnisses hilft es uns auch überhaupt nicht weiter, immer wieder über den Osten zu reden, sondern was es braucht, ist eine Binnendifferenzierung, die fragt danach, warum wählen welche Milieus eine bestimmte Partei unter Inkaufnahme von deren rassistischen und autoritären gesellschaftspolitischen Positionen oder unter Zustimmung zu deren rassistischen und autoritären gesellschaftspolitischen Positionen. Ich glaube, diese Differenzierung und die Frage des gesellschaftspolitischen Resonanzraums eines Wahlergebnisses für die AfD, der ja jenseits der 20%-Marke liegt, also 20% oder um die 20% wählen diese Partei, aber der gesellschaftspolitische Resonanzraum ist ja weiter, das muss muss diskutiert werden. Also ich würde mir wünschen, dass es, dass diese klischeehafte Debatte über den Ostdeutschen oder die, das Ostdeutschlandbild möglichst schnell beendet ist und eine differenzierte Debatte eintritt, auch über die Frage, was sind die zeitgeschichtlichen gesellschaftspolitischen Ursachen.
Eine Organisation, die quasi eine differenzierte Betrachtung von Aufarbeitung der Nachwendegeschichte zum Ziel gesetzt hat, ist die Initiative Aufbruch Ost und die hat sich letztes Jahr gegründet. Ich würde gerne kurz was vorspielen von denen.
Es gibt sozusagen drei Säulen, über die es im Osten zu reden gilt. Das ist zum einen Demokratie, das ist zum anderen die Transformationsgeschichte 89-90 im Ostdeutschland und das ist zum dritten sozusagen der Umgang mit Rassismus und Fremdenfeindlichkeit vor Ort. Es gibt, wenn man Demokratie sozusagen, wenn wir darüber reden, eine sehr hohe Erwartungshaltung an den Staat. Und wenn sozusagen Erwartungen nicht erfüllt werden, gerade im Osten sozusagen, dann werden andere Parteien häufig gewählt. Und dadurch gibt es eine sehr, sehr hohe Wechselwählerschaft in Ostdeutschland. Und zweite Säule, Transformationsgesellschaft. Da ist es so sozusagen, dass bis heute sozusagen nicht aufgearbeitet wurde, was die Treuhand eigentlich sozusagen getan hat. Damals, als die ganzen Betriebe abgewickelt wurden und so. Die Leute kennen zwar die Geschichten und wissen das zum Großteil, dass sie ihren Job verloren haben und so weiter und so fort, aber dieses neoliberale Mantra, was damals an den Tag gelegt wurde, der Ausverkauf, diese massive Deindustrialisierung, die Folgen, die bis heute reichen, darüber wurde da eigentlich nie gesprochen. Und außerdem dritte Säule, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, sozusagen den Umgang damit, der gelingt in einigen Städten im Osten viel, viel besser als andernorts im Osten. Und das sieht man zum Beispiel in Leipzig und Rostock, wo die AfD halt lange nicht die Erfolge einfahren kann, wie beispielsweise im ländlichen Raum oder in der Provinz oder in kleinen Mittelstädten, wie beispielsweise in Bautzen und in anderen Städten.
Das war der Ausschnitt. Und glaubst du, so eine Perspektive reicht für eine Analyse der gesellschaftlichen Transformationsprozesse?
Also ich will mal so sagen, es ist vor allen Dingen ja erstmal ein Anfang und darum geht es ja auch. Ich glaube, jede Engführung, die sozusagen einen Kurzschluss herstellt zwischen der Politik der Treuhand und dem Wählen der AfD heute, wäre ja verfehlt. Sondern offenkundig braucht es ein multiperspektivisches Gespräch innerhalb der ostdeutschen Gesellschaft über die Frage, an welchem Stand der Entwicklung sowohl im Umgang mit der eigenen Erinnerungskultur in Bezug auf den Umbruch in der DDR und die sehr unterschiedlichen Erfahrungen, als auch mit der Nachwendezeit. Da sind wir ja ganz am Anfang. Und da gilt natürlich, es auch zu berücksichtigen, um das mal mit einem schönen Zitat des Schriftstellers Rainer Müller zu sagen, jeder hat in einer anderen DDR gelebt. Ja, also das ist ja klar. Jeder erinnert sich an etwas anderes. Jeder hat in einem anderen Milieu, in einem anderen Korsett, in einem anderen Kontext gelebt. Und es kommt darauf an, diese unterschiedlichen Erfahrungen, diese unterschiedlichen Erzählungen, diese unterschiedlichen Zugriffe auf erlebte Realität miteinander ins Gespräch zu bringen und wegzukommen von einem Mechanismus, der ja in der DDR-Aufarbeitungsgeschichte sehr stark lange dominiert hat, DDR-Geschichte und als eine Repressions- und Diktaturgeschichte zu erzählen. Das stimmt natürlich auch, aber das hat ja nur eine Minderheit von Leuten tatsächlich betroffen, die in die Konfrontation mit dem Staat geraten sind. Ähnliches trifft ja für die Transformationsgesellschaft zu. Auch hier darf man nicht den Fehler machen, sozusagen solche Kausalrückschlüsse zu ziehen, weil damals die Treuhand so und so gehandelt hat, weil es diese Deindustrialisierung gegeben hat, wählen die Leute heutzutage eine rechtspopulistische Partei, sondern es gibt immer sozusagen die Multifaktoralität von sowohl ökonomischen als auch kulturellen Ursachen. Und diese unterschiedlichen Erfahrungsräume, die müssen miteinander ins Gespräch gebracht werden. Und ich glaube, da sind wir erst ganz, ganz am Anfang.
Das heißt auch, wir haben auch mit dem Geograf Daniel Intelmann gesprochen und der führt den Erfolg der AfD eben auf diese wirtschaftlichen, ökonomischen Verwerfungen zurück, die quasi sich in der sozialen Ungleichheit und der Transferabhängigkeit des Ostens widerspiegeln und quasi er sieht keine Perspektive, dass sich das auflösen lässt. Das bedeutet aber nicht, dass daran eine Aufarbeitung scheitern muss.
Ich glaube, es gibt noch einen Aspekt, der da drin bisher nicht vorgekommen ist oder zu wenig vorgekommen ist. Man muss sich einfach vor Augen führen, dass seit der Wiedervereinigung, also seit 1990, etwas mehr als 3 Millionen Menschen das Gebiet der neuen Bundesländer verlassen haben. Und das sind diejenigen, die uns heute bei der Gestaltung von Gesellschaft, bei der Ausgestaltung von Kommunalpolitik, von Soziokultur, von Vereinen, Verbänden und so weiter fehlen. Und das sind ja auch bestimmte Leute gewesen, die gegangen sind. Also das wissen wir aus den Statistiken, das ist die Jungen, die gut Ausgebildeten, die Kreativen, diejenigen, die eine hohe soziokulturelle Flexibilität aufweisen, die haben eben aus für sie nachvollziehbaren Gründen Ostdeutschland verlassen. Und wir merken nicht nur in der Debatte, sondern ja auch in der Praxis, dass wir die nicht nur brauchen als Ingenieure und Facharbeiter, sondern wir brauchen sie vor allen Dingen als Mitgestalter der Gesellschaft, als Akteure in der demokratischen Gesellschaft, in der Zivilgesellschaft. Und diese Menschen fehlen uns, und das macht sich bemerkbar, auch in der Frage sozusagen, wie werden bestimmte Debatten geführt und worauf werden sie zurückgeführt und wie entstehen gesellschaftspolitische Klischees. Und man könnte es ja zuspitzen und sagen, also die westdeutschen Metropolen, Köln, Hamburg, auch Leipzig und als relative Metropole leben natürlich davon, dass dort ganz viele Leute in den letzten 30 Jahren hingegangen sind, die aus dem Osten kamen und die dort in diesen Metropolen oder relativen Metropolen jetzt ihr Potenzial einbringen, ihre Kreativität einbringen, ihren Gestaltungswillen einbringen. Und genau dieser Gestaltungswillen, diese Kreativität, das fehlt uns in den kleinstädtischen und mittelstädtischen Regionen. Und natürlich ist das eine Debatte, die auch Berücksichtigung finden muss.
Da würde ich dann gerne nochmal zu der schon angesprochenen Initiative Aufbruch Ost zurückkommen, weil die hat sich ja gegründet und es kommt auch eher aus so einem großstädtischen Milieu, das du gerade beschrieben hast, und die möchte von dort raus aufs Land fahren oder raus ins Land wirken und dort Initiativen gründen, die Aufarbeitung dort anstoßen. Und was ist das Potenzial von so einer Unternehmung?
Also wenn es gut läuft, dann helfen so eine Initiativen wie Aufbruch Ost im wahrsten Sinne des Wortes, den Menschen in den Regionen ihre Sprache wiederzufinden. Also es gibt ja so eine, also das zeigt sich ja jetzt auch, es gibt eine weitestgehende Sprachlosigkeit, Resignation hinsichtlich der Frage der Erfahrung in der Transformationsgesellschaft, die dann sehr schnell als Demütigung erfahren werden oder als Abwertung erfahren werden. Zur Rückgewinnung der Sprache gehört ja aber auch, vielleicht die Perspektive zu wechseln und zu erkennen, welche Freiheiten gewonnen worden sind. Also die Transformationsgeschichte nur als Verlustgeschichte zu erzählen, greift genauso kurz wie umgekehrt, sie sozusagen nur als Erfolgsgeschichte zu erzählen. Und insofern ist dieser Ansatz zu sagen, es geht darum, in ein Gespräch einzusteigen, es geht darum, bestimmte, auch widersprüchliche Erfahrungen hörbar zu machen, ihnen gesellschaftlich Repräsentanz zu verschaffen. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Ansatz, wenn das gelingt und wenn es vor allen Dingen jenseits der Metropolen und der Medien gelingt, in denen ohnehin sich bestimmte Milieus nur miteinander verständigen. Ja, also wir reden jetzt nicht sozusagen von einer großen westdeutschen überregionalen Tageszeitung, sondern wir reden von Foren, in denen diese Menschen, die den Eindruck haben, sie erfahren keine kulturelle Repräsentanz, eben im Wortsinne zur Sprache zurückfinden, zu ihrer Sprache zurückfinden. Das darf man sich natürlich nicht ausschließlich als einen Wohlklang vorstellen. Ja, also da werden viele Widersprüche aufbrechen, da werden auch irritierende Fragestellungen aufbrechen oder Haltungen aufbrechen. Aber wenn das gelingt, dann wäre das meiner Ansicht nach ein wichtiger Anfang.
Und du hast ja die Sprachlosigkeit angesprochen, die quasi nach der Wende so das Land übernommen hat. Und die AfD versucht ja quasi eine Sprache zu finden oder den Menschen eine Sprache zu geben und instrumentalisiert diese Wendezeit für sich. Was ist nach der Wahl von der AfD zu erwarten in Bezug auf ihre sogenannte Wende 2.0?
Also ich könnte mir vorstellen, dass dieses Kampagnenformat sie noch eine Weile vorantreiben wird, weil wir ja jetzt im Herbst dann auch auf das Jubiläum des Umbruchs der friedlichen Revolution in der DDR zugehen. Und natürlich, wie in allen Gesellschaften, immer die Gefahr besteht, dass in dem Moment, in dem ein solches Ereignis, ein solcher geschichtlicher Umbruch gefeiert wird, es Menschen gibt, die den Eindruck haben, sie sind nicht gemeint oder werden dort nicht mitgenommen. Und insofern glaube ich, dass das Feiern dieses historischen Ereignisses das eine ist, aber ich glaube, wichtiger wäre es, das Jubiläum zum Anlass zu nehmen, in eine Art Demokratiewerkstatt einzutreten und möglichst gesellschaftlich breit gestreut zu fragen, an welchem Punkt sind wir 30 Jahre nach der nach dem Umbruch in der DDR und was ist die Situation? Also das Feiern ist das eine. Ich habe aber die Befürchtung, dass diese Feiern sozusagen einen ausschließenden Charakter haben. Und ich glaube, es bräuchte eher so etwas wie eine Demokratiewerkstatt als ein gesellschaftliches Selbstgespräch, in dem ganz unterschiedliche Leute sich selbst verorten können in der Frage, wie haben sie die Ereignisse vor 30 Jahren erlebt oder wie imaginieren sie, dass sie sie erlebt haben? Auch das wäre ja eine Möglichkeit. Und was heißt das für heute?